Ich möchte euch einladen zum Gebet, bevor wir uns dem Markus-Evangelium zuwenden. Ich möchte euch bitten, ganz herzlich nach Epheser 6, wo Paulus die Gemeinde bittet und sagt, betet für mich, dass wenn ich meinen Mund öffne, mir die richtige Rede gegeben wird und er mit Freimütigkeit das Wort Gottes verkündigen kann. Und dieser Vers geht mir immer wieder nach und das ist meine Bitte, genauso in dieser Weise auch für mich, das zu tun. Wenn man bedenkt, dass Apostel Paulus nicht von Menschen gelernt hat, er hat keine Bibelschule besucht, hat kein Studium gemacht, sondern er hat direkt von Jesus Christus die Botschaft empfangen. Galaterbrief Kapitel 1, 2. Korinther Kapitel 12, das sind Stellen, wo er sagt, durch Offenbarung, Epheserbrief Kapitel 3, durch Offenbarung. Paulus war im dritten Himmel, das heißt, er war bei Gott, er war im Paradies. Könnt ihr euch jetzt vorstellen? Er hat Dinge geschaut, die kannst du nicht studieren. Und er hat, wurde von Jesus direkt unterwiesen und dann sagte, betet für mich, damit ich gescheit predigen kann. Das heißt, es liegt nicht am Wissen, es liegt nicht am Studium, sondern man kann, und das ist gut, man muss sich arbeiten machen und man muss studieren, aber wenn der Herr das nicht wirkt und das zum Menschenwort, zum Gotteswort macht, dann wird das nichts. Und darum möchte ich euch bitten, zu beten, auch für mich. Und wir stehen dazu auf und ich lade euch zum Gebet ein. Als Antwort auf die Lieder, die wir heute gehört haben und als Vorbereitung auf das, was wir aus seinem Wort hören. Bitte betet. Wir wollen dir danken, Herr, weil du gut bist. Weil du gut bist. Weil du herrlich bist. Weil du Gott bist. Und weil du dich uns offenbarst in deinem Wort. Weil du zu uns sprichst, in unsere Herzen hinein. Durch deinen Geist. Herr, wie gut ist das? Und wir sind so darauf angewiesen. Wir sind so darauf angewiesen, Herr, dass wir Nahrung bekommen, die uns Kraft gibt für dieses Leben in dieser Welt, außerhalb unserer Heimat. Damit wir lernen und verstehen, damit wir Kraft bekommen, ein Leben zu leben, das dir gefällt in dieser Welt. Das Kraft gibt, mit in unseren Lebenssituationen umzugehen. Und das uns ausrichtet, dass wir dich vor unseren Augen haben. Ja, ich möchte dich bitten, Herr, dass der heutige Tag, dass der Gottesdienst, dass dazu beiträgt. Herr, wir sind gekommen vor dir, wir begegnen dir, wir wollen dir nahen, wir wollen dich sehen, wir wollen dich erkennen, weil darin werden wir verwandelt. Ich bitte dich, Herr, um Gnade und um Weisheit, dass das auch heute geschehen kann, um Kraft und Freimut. Ein klares Verständnis deines Wortes, Herr. Lass es zu unserer Speise werden, zu unserem Manna, zu unserer geistlichen Speise. Und weil wir wissen, dass du eben derjenige bist, der gern gibt, und wenn wir um deinen guten Heiligen Geist bitten, dass er in uns wirkt, so wirst du uns keine Steine geben, sondern wirst uns Brot des ewigen Lebens geben. Danke dir dafür. Amen. Ich möchte euch bitten, mit mir das Markus-Evangelium aufzuschlagen, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8, Markus-Evangelium, Kapitel 1 aufzuschlagen. Wir haben in der letzten Predigt, uns diesem Markus-Evangelium genähert, diesem Buch genähert. In der letzten Predigt haben wir uns versucht, einen Überblick zu verschaffen über dieses Evangelium und festgestellt, zumindest habe ich das behauptet, ich hoffe, ihr habt das mit festgestellt, dass es um Jesus Christus geht. So, das ist das Erste und das Wichtigste. Das Markus stellt Jesus Christus als den Sohn Gottes in seinem Evangelium vor. Und das tut er, indem er den Inhalt, die Begebenheit, die einzelnen Passagen, die Ereignisse so anordnet, dass das die Botschaft deutlich macht, dass das die Botschaft hervorhebt und dass es absolut klar ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist, sein Inhalt wird so angeordnet, dass es ihn bestätigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So bringt er verschiedene Zeugen, die diese Bestätigung uns bringen. Unter anderem das Erste, selbst die Schrift, das Alte Testament, wird als Zeuge herangeführt. Dann bringt er Johannes den Täufer, den Propheten als Zeuge. Er bringt den Vater selbst als Zeugen, der bestätigt, das ist mein Sohn. Er bestätigt Jesus in seiner Lehre, in seiner Taten, in seinen Werken, das, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat, hat Jesus als den Sohn Gottes bestätigt. Ja, sogar die Dämonen haben Jesus als Sohn Gottes bestätigt. So, eine Fülle an Bestätigung. Jesus selbst gibt dieses Zeugnis. Ja, du sagst es, ich bin es. vor dem Hohen Rat. Und letztendlich hört er so auf, dass er an den letzten Zeugen im Markus-Evangelium anführt, und das ist ein Römer, der Hauptmann. Sagt, wahrhaftig, das war das Sohn Gottes. Und das ist nicht ohne Grund, denn das Markus-Evangelium oder das Markus-Schreibt richtet sich in erster Linie natürlich für uns heute, aber die erste Adressenschaft, die ersten Adressaten waren Römer. Und so bringt er den, und ich denke, das ist ein gutes Zeugnis für die damaligen Römer. Ja, auch die Römer, auch die Heiden bestätigen, Jesus ist der Sohn Gottes. Und in diesem herrlichen Aufbau und in dieses auch so kompakte Evangelium, das ist das kürzeste von allen, in diese Beweisführung, dass Jesus der Sohn Gottes ist, flechtet er Abschnitte, flechtet er Aussagen, Perikopen, Einheiten, die uns zeigen, was bedeutet, oder wenn Jesus der Sohn Gottes ist, welche Auswirkungen, welche Konsequenz hat das? Und er sagt, dann müssen wir an ihn glauben. Und so erklärt er, was dieser Glaube ist. Er beschreibt diesen Glauben, er definiert diesen Glauben. Er redet über den wahren Glauben, über den echten Glauben, über den rettenden Glauben. Was macht rettenden Glauben aus? Was glauben wir eigentlich? Und was müssen wir glauben, damit wir gerettet werden? Das beschreibt Markus in einer wunderbaren Art und Weise in diesem Evangelium. Wir wissen, dass hinter diesem Markus der Petrus stand. Und dass hinter dem Markus und Petrus der eigentliche Autor stand, und das ist Gott selbst, der Heilige Geist, der das inspiriert und diese Botschaft auch bis heute uns bewahrt hat. Also es geht um Jesus, um den Sohn Gottes, es geht um die Bestätigung, dass er es ist, und es geht darum, wie wir an ihn glauben, was bedeutet an ihn zu glauben. Das ist so im Wesentlichen die Botschaft des Markus-Evangeliums. Wir wollen das heute anhand der ersten 8 Verse betrachten. So, wollen wir zuerst den Text lesen. Markus Kapitel 1, Vers 1 bis 8. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalem, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel und seine Lenden bekleidet, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das sind die ersten 8 Verse. Ein etwas merkwürdiger ist es nicht, aber ein etwas anderer Einstieg in das Evangelium, wie wir von den anderen Evangelisten eigentlich haben. Das ist ein sehr kompakter Einstieg. Wir haben keine Weihnachtsgeschichte, zumindest auf den ersten Blick nicht. Wir haben keine Geschichte der Kindheit Jesu. So, Markus steigt mitten ein und beginnt Anfang des Evangeliums von Jesu Christi, und dann kommt er sofort zu dem Johannes den Täufer. Auch wenn es formal und von der Anordnung es doch ein bisschen anders ist wie bei den anderen Evangelisten, wie Matthäus, wie Lukas, wie Johannes, so ist inhaltlich ist nichts anderes. Markus schreibt genau das Gleiche und auf die gleiche Art und Weise wie die anderen Evangelisten auch. Es geht um das Evangelium von Jesus Christus. Das ist die Botschaft. Ich möchte, und man kann diesen Text unter 4 Punkten betrachten, und ich versuche, damit ihr meinen Gedanken oder Auslegung besser folgen könnt, es ein bisschen zu strukturieren. Das heißt, 4 Punkte, unter denen wir diesen Text betrachten können. Ich möchte euch die kurz aufzählen, das bedeutet aber nicht, dass wir heute sie alle machen müssen. So, keine Angst. Ja? Normalerweise gebe ich nicht gerne die Punkte vorher bekannt, weil es kann sein, dass ich über Punkt 1 rede, die halbe Stunde rum, und dann denke, und der hat noch 3. Und dann verdirbt das Ganze. Und dann denkt man nur noch darüber, wie kann er dann noch über 3 Punkte, wie schon und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So, aber ich will so viel verraten. Es könnte sein, dass wir nicht über alle vier Punkte heute nachdenken, sondern vielleicht in der nächsten Predigt den Abschnitt abschließen. Also vier Punkte. Erstens, was wir hier sehen, ist den Anfang des Evangeliums. Das Evangelium, der Begriff Evangelium, ist der Schlüsselbegriff in diesem Abschnitt. Es geht ums Evangelium. Und wir sehen den Anfang des Evangeliums, darüber werden wir gleich mit nachdenken heute Morgen. Dann geht es um den Inhalt des Evangeliums. Ich hoffe auch, dass wir dazu kommen werden. Dann geht es um die Ankündigung des Evangeliums und letztendlich um den Vorboten des Evangeliums. Das ist der Abschnitt, das sind diese ersten acht Verse. Also Anfang des Evangeliums, Inhalt des Evangeliums, Ankündigung des Evangeliums und der Vorbote des Evangeliums. Bei dem Vorboten ist es spannend, bei dem Vorboten lernen wir, was seine Aufgabe ist. Wir lernen, was seinen Lebensstil anbetrifft. Wir lernen einiges über seinen Kleidungsgeschmack, so über seine Mode. Ist interessant, gell? Dass hier, was Markus interessiert ist, wie ist er angezogen? Wieso? Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Wie er angezogen ist, welche Klamotten er trägt oder was für seinen Geschmack er hat, also was isst er gerne? Ist auch komisch, was hat es mit dem Evangelium zu tun, dass Johannes gerne Heuschrecken mag oder süßen Honig? So, was hat es mit dem Evangelium zu tun? Hier geht es um den Vorboten und wir finden auch die Haltung dieses Boten. Ich denke, dazu kommen wir heute noch nicht ganz. Ja? Aber das ist der Abschnitt und letztendlich geht es darum, um die Prophetie des Sohnes Gottes. Das ist der Text, das sind die acht Verse, die das uns jetzt vorstellen. So beginnt Markus das Evangelium über die Prophetie des Sohnes Gottes. Und wenn ich allein diese Überschrift schon sage und den ersten zwei Verse lese, da geht mein Herz auf, denn das ist ein ganz großes Anliegen von mir, das zu predigen, das zu verkündigen, das zu lehren, und zwar Jesus Christus von der Schrift. Von der Schrift. Und ich habe schon einiges in einigen Predigten und in ganz vielen Bibelstunden darüber gesprochen. Aber darum geht es. Jesus Christus und zwar von der Schrift. Es geht um die Prophetie des Sohnes Gottes, wie er bestätigt wird. Das Erste, er wird bestätigt durch die Schrift. Das Zweite, er wird bestätigt durch diesen einen Vorboten, durch den Johannes. Diese beiden Zeugen wollen wir jetzt in diesem Text kennenlernen. Also erstens. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Das Schlüsselwort für diesen Abschnitt ist, wie gesagt, das Evangelium. Und es ist kein technischer Begriff. Es ist kein Begriff, das uns einen Teil der Bibel beschreibt. Wenn wir in den Evangelien reden, dann reden wir oder denken wir meistens an Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. So liest man in den Evangelien. So, Begriff Evangelium hat nicht in erster Linie was damit zu tun, damit man einen Teil des Neuen Testaments kennzeichnen kann und sagen kann, wo findest du etwas, nämlich in dem Evangelium von Markus oder von Lukas oder Matthäus oder Johannes, sondern es ist ein theologischer Begriff. Das heißt, er ist mit Inhalt gefüllt. Es ist keine Inhaltsangabe eines Buches in der Bibel, sondern der Begriff Evangelium ist inhaltlich gefüllt und bedeutet letztendlich, ich bin mir sicher, ihr wisst das alles, gute Nachricht oder anders ausgedrückt, frohe Botschaft. Das ist der Begriff Evangelium, gute Botschaft. Evangelion im Griechischen. Um dieses Evangelium geht es hier, um diese gute Nachricht geht es. Zuerst, Kapitel 1, Vers 1, heißt es Anfang des Evangeliums. Im Anfang. Und was Markus hier sagt und was Markus hier meint, ist nicht, dass das Evangelium jetzt hier beginnt. Also jetzt, es ist nicht so zu verstehen, jetzt beginnt das Evangelium. Jetzt ab hier beginnt das Evangelium. Ab Markus oder eben ab Jesus Christus in diesem Sinne, ab diesem Zeitpunkt beginnt das Evangelium. Das ist keine zeitliche Angabe in diesem Sinne, was Markus hier sagt. Er sagt nicht Anfang als Beginn, sondern es geht hier um Anfang als eine Verortung. Ich möchte das euch ganz kurz erklären. Das Evangelium ist keine neue Lehre des Neuen Testaments. Das Evangelium beginnt nicht in den Evangelien erst. Das Evangelium ist keine neue Lehre. Die gute Nachricht, die gute Botschaft beginnt nicht mit der Verkündigung von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das ist es nicht, sondern die gute Nachricht ist schon eine Nachricht, die Gott verheißen hat und beschlossen hat und geplant hat. Da gab es die Welt noch nicht einmal. Da gab es schon eine gute Nachricht, die Gott dir und mir verkündigen wollte. Vor Grundlegung der Welt hat Gott einen Ratschluss gefasst, dieser guten Botschaft, eine gute Nachricht zu verkündigen. Da gab es die Schöpfung noch nicht, da gab es den Menschen noch nicht. Das Evangelium ist nichts Neues in diesem Sinne. Die gute Nachricht ist nichts Neues. Und nochmal, die gute Nachricht beginnt nicht bei Markus. Das ist nicht, was Markus damit hier verdeutlichen möchte. Es beginnt nicht hier, sondern es ist verankert im Ratschluss Gottes und es ist schon längst verkündigt durch die Propheten. Es ist schon längst verkündigt durch das Alte Testament. Letztendlich, was Markus macht, er führt uns in den Anfang. Wie beginnt die Bibel? Was sind die Worte? Im Anfang schuf Gott Himmel. Das Wort Arche hier, das ist dieser Anfang, dieser Beginn, wie beginnt Johannes sein Evangelium? Im Anfang war das Wort. Immer wieder. Das heißt, wir werden an den Anfang zurückgeführt. Und dieser Anfang ist nicht zeitlich erst bei der Geburt Christi. Dieser Anfang ist weit vorher zurückzuführen. Und das ist das, was Markus hier macht. Auch wenn es sehr kompakt ist, auch wenn wir nicht viel von der Geburt Jesu hier bekommen, von der Maria, von Josef und von dem kleinen Baby im Stall und all diese Dinge. Markus macht es in einer Art und Weise. Er führt uns in die Geschichte, in die Geburt, in den Plan Gottes mit diesem Begriff im Anfang. Beginn, Anfang des Evangeliums und nimmt uns zurück, nämlich ins Alte Testament. Das Evangelium, nochmal, ist keine neue Lehre der Apostel. Das Evangelium ist keine neue Lehre, sondern ist verkündigt worden von Gott schon. Eine Hand oder ein Lesezeichen, wie gehabt im Markus-Evangelium, geht mit mir in Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 1. Römerbrief Kapitel 1, so beginnt Paulus eine herrliche und wohl die bekannteste, systematischste, wenn man so sagen, Abhandlung des Evangeliums. Der Römerbrief ist das Evangelium schlechthin so, oder? Das ist bei meisten Christen gelesen, von den meisten Christen geliebt, weil man sagt, da haben wir das Evangelium kompakt zusammengefasst. Und schaut mal, wie Paulus den Römerbrief anfängt, diese Entfaltung des Evangeliums erschreibt. Paulus, Knecht Christi Jesu, also Römer 1, Vers 1, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Wessen Evangelium ist das? Nicht des Markus, auch nicht des Paulus, auch nicht der Apostel, sondern dieses Evangelium ist das Evangelium Gottes. Es ist von ihm. Und jetzt schaut mal, was er dann schreibt. Dass er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat. Dieses Evangelium wurde schon vorher verheißen. Wo? In den Schriften. Durch die Propheten. Von was redet er hier? Von welchen Schriften redet er hier? Von welchen Propheten redet er hier? Er redet von den Schriften und Propheten des Alten Testaments. Alles okay? Ja. Das Evangelium, das Markus verkündigt, wenn er sagt Anfang des Evangeliums, dann meint er jetzt nicht, es beginnt hier, sondern er spricht von einem Evangelium, das Gott schon lange verkündigt hat, und zwar durch die Propheten. Und das wird gleich deutlich, in Vers 2 heißt es in Markus, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben ist. Wir werden sofort ins Alte Testament hineingenommen. Das Evangelium, wir werden sofort dahin geführt. Es ist das Evangelium Gottes, das er durch seine Apostel, Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat, sagt er im Römerbrief, über seinen Sohn, über den Sohn Gottes, über den doch Markus schreibt, das ist der Anfang des Evangeliums, Jesu Christi, des Sohnes Gottes. So, Paulus beginnt genauso seinen Brief. Paulus beginnt genauso sein Evangelium, Römerbrief, das Evangelium nach Paulus. Und er beginnt nicht anders. Er sagt, es geht um Jesus, er ist der Sohn Gottes und er ist der, den, um das Evangelium, das Gott vorher verkündigt hat, aus der Nachkommenschaft Davids gekommen, dem Fleische nach, als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach. Das heißt, und das ist so wichtig, liebe Geschwister, weil das hat mit dem zu tun, wie ich das Alte Testament lese. Ist das Alte Testament für mich eine Geschichte Israels? Ist das Alte Testament für mich Gesetz? Ist das Alte Testament einfach gute Geschichten über Glaubenshelden oder eben, also Vorbilder in positiven oder Vorbilder in negativen? Lese ich so das Alte Testament, dass ich sage, okay, das hilft mir halt, das zeigt mir halt, wie ich mich verhalten soll, gut oder schlecht. Was ist ein gutes Beispiel, was ist ein schlechtes Beispiel? Ich glaube, dass die Schau, oder wenn kein klares Verständnis darüber ist, dass das Alte Testament eine gute Nachricht ist, wenn man das nicht verinhaltigt, wenn man das verinnerlicht, ich glaube, so heißt es, wenn man das nicht verinnerlicht, wenn das nicht in Fleisch und Blut übergeht, wenn das unser Gedanken nicht bestimmt beim Lesen der Bibel, werden wir das Alte Testament nicht lieben. Entweder wir sagen, okay, das sind halt Geschichten, die kenne ich schon, oder sagt, wie viele Christen kenne ich, die mit dem Alten Testament nicht klarkommen, die das nicht mögen. Nicht viele trauen sich, das zu sagen, aber wenn wir ehrlich sind und unser Bibelleseplan, unsere Andachten oder wo lese ich in der Bibel? Wie oft lese ich das Alte Testament und was lese ich, was sehe ich da? So, das Alte Testament, sagt Paulus, sagt Markus, ist Evangelium. Evangelium von Jesus Christus, Sohn Gottes. Es ist nichts Neues. Das ist so wichtig, es ist nichts Neues. Und Paulus zum Beispiel, nehme ich als Beispiel, wenn er das Evangelium verkündigte, dann verkündigte er, ist immer vom Alten Testament. Seine Bibel, er hat ja das Neue nicht gehabt, oder? Weil er schrieb, als er den Römerbrief schrieb, er gerade das Neue. Er verkündigte das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, indem er diese Bibel nahm, nämlich diesen Teil der Bibel, das Alte Testament. Ich möchte euch 2, 3 Beispiele geben, denn nicht alle waren beim Hauskreis dabei oder nicht alle haben die Möglichkeit, in der Bibelstunde dabei zu sein. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Geht mal mit mir in die Apostelgeschichte. Das heißt, wir sind gerade im Römer gewesen. Einfach eine Zeile zurückblättern in die Apostelgeschichte, Kapitel 28. Da lernen wir etwas über die Art und Weise, wie Paulus zum Beispiel das Evangelium verkündigte. Kapitel 28, Vers 3 heißt es, als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge und er redete das Reich, den er das Reich Gottes auslegte und bezeugte und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Mose als auch aus den Propheten. Paulus will das Evangelium von Jesus, von dem Reich Gottes verkündigen und was macht er? Er erzählt, ihn erklärt in das Alte Testament. Ich frage nochmal, liebe Schwester, liebe Bruder, ist das Alte Testament für dich ein Evangelium? Ist es eine gute Nachricht? Ist es eine gute Botschaft oder ist es Gesetz? Da ist halt Gott der Richter, da ist Blut, da ist Vergeltung, da ist Ausrottung, da ist Gericht. Und im Neuen Testament ist Gnade, Liebe, Geduld, Barmherzigkeit. Und darum lieben wir natürlich dann mehr das Neue, gell? Weil das ist ja, was wir gerne hätten. Aber die Bibel sagt, das Alte Testament ist genauso gute Nachricht. Es ist genauso gute Nachricht. Und Paulus verkündigte das Evangelium. Und nicht nur Paulus, Markus und jeder Apostel, jeder Lehrer, jeder Pastor der Gemeinde Jesu in den Anfangszeiten verkündigte Jesus. Und zwar immer von der Schrift, vom Alten Testament. Vom Alten Testament. Darum hat er Folgendes zu Timotheus gesagt. 2. Timotheus 3,14. Ich werde euch 1, 2 Stellen nur geben. Ich denke aber, die müssten reichen. 2. Timotheus 3,14 sagt er zu Timotheus Folgendes. Er schreibt an seinen letzten Brief an diesen, seinen geliebten Sohn im Herrn und sagt Folgendes, Vers 14. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Paulus sagt, Timotheus, bleib in dem, was du gelernt hast. Was hat er gelernt? Das Alte Testament. Und was sagt er? Wozu ist das Alte Testament fähig? Wozu ist es gegeben? Damit du zum Glauben, so bist du zum Glauben gekommen. An wen? An Jesus Christus. Das Alte Testament ist gegeben, damit wir wissen, wer Jesus Christus ist. Das Alte Testament ist gegeben, damit wir lernen, was bedeutet, Jesus ist der Sohn Gottes. Der Anfang beginnt nicht bei der Geburt Jesu, das Evangelium, sondern ist weit zurück, nämlich das Evangelium wird definiert und bestimmt vom Alten Testament her. Da wird es verheißen, da wird es verkündigt, da wird es vorbereitet. Darum sagt Jesus, ich schlage es nicht auf, in Johannes 3, 36, und die Schrift, die zeugt von mir. Er wirft den schriftgelehrten Pharisäern vor, dass sie die Bibel falsch lesen. Sie lesen darin, um ihr Leben zu gestalten, um Regeln für ihr Leben zu finden. Was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Hände waschen, Hände nicht waschen, Sabbat heiligen, wie heilige ich den Sabbat? Wen darf ich heiraten, wen darf ich nicht heiraten? Wann darf ich mich scheiden, wann darf ich mich nicht scheiden? Und das ist die Beschäftigung. So studierten die Schriften, wollten darin ihr Leben dass ihr Leben gelingt, dass sie ihr Leben in richtigen Maßstäben und nach Ethik und Moral, nach der Moral Gottes gerichtet wird. Ein gutes Anliegen mit Eifer haben sie in der Schrift studiert und geforscht, um ihr Leben in den Griff zu kriegen, Beispiele zu finden, Vorbilder nachzujagen, Richtlinien aufzustellen. Sag, so musst du handeln, so musst du handeln, so darfst du nicht handeln, so darfst du nicht handeln. Und Jesus sagt, wisst ihr was, dazu ist die Bibel gar nicht gegeben. Sie ist gegeben, damit ihr zu mir kommt, damit ihr versteht, wer ich bin, der Sohn des lebendigen Gottes, damit ihr zu mir kommt. Aber weil ihr die Bibel falsch lest und nicht als Zeuge, als Bestätigung für mich, sondern als eine Bedingungsanleitung fürs Leben, darum kommt ihr nicht zu mir und habt kein Leben. Denn es gibt nur einen, der Leben geben kann, oder? Es ist Jesus. Die Bibel sagt selbst, der Buchstabe tötet. Weil der Buchstabe sagt, so musst du handeln. Kannst du so handeln? Das verurteilt. Jesus ist der Einzige, der Leben geben kann. Er ist der Einzige, der das. Das Erste, was wir gehen zurück zu Markus 1, Vers 1. Das Erste, wenn Markus schreibt, Anfang des Evangeliums, dann nochmal, beginnt es hier nicht, sondern hier geht es um etwas anderes. Hier werden wir zurückgeführt an den Anfang. Wir werden hineingenommen in den Anfang und wir werden direkt hineingenommen, nämlich ins Alte Testament. Das möchte ich euch gleich kurz zeigen. Inhalt des Evangeliums. Nicht nur Anfang des Evangeliums, sondern auch jetzt geht es um den Inhalt des Evangeliums. Das griechische Wort, das für Evangelium, für die gute Nachricht stand, das Wort selbst war keine Erfindung der Christen gewesen. Das griechische Wort gute Nachricht, gute Botschaft war bekannt auch unter den Römern zum Beispiel, an die das Markus-Evangelium gesandt war. So, dieses Wort wurde oft gebraucht, wenn der Kaiser Geburtstag hatte. Wenn der römische Kaiser Geburtstag hatte und man seinen Geburtstag huldigte und den Kaiser huldigte und ihn verehrte, dann hat man in die Geburtstagskarte geschrieben, gute Nachricht, gute Botschaft, es ist uns ein Retter geboren, der Kaiser, Soter. Und er wird uns Wohlstand bringen und er wird uns Frieden bringen. Uns ist ein Retter geboren, hat man über Augustus, über seinen Geburtstag geschrieben. Es gibt eine Abschrift davon, dass Augustus der Retter ist. Und diese Geburtstagskarte, ich will das mal so überschreiben, hieß gute Nachricht. Ein Kaiser ist uns geboren, vor einigen Jahren. Und der wird unser Reich beschützen, unser Reich ausbauen. Er wird herrschen, er wird regieren, Frieden bringen, uns retten. Kommt uns das bekannt vor? So, aber da ist nicht die Rede von Jesus. Da ist die Rede von dem Kaiser Augustus. So, den Römern, die kannten den Begriff Evangelium. Aber Markus beginnt und sagt, ich sage euch, was eigentlich Evangelium bedeutet. wer eigentlich der König, der Retter ist, wer Gott ist, nicht der Kaiser ist Gott. Ich stelle euch vor den Sohn Gottes, ich stelle euch vor den König, ich stelle euch vor den Retter, ich stelle euch vor den Geburtstag des wahren Kaisers. So beginnt Markus und das Evangelium wird nicht definiert über die griechische Sprache. Das Evangelium, das Wort Evangelium, gute Nachricht, gute Botschaft, wird nicht definiert über die Geschichte eines Kaisers, wie auch immer. Die Definition des Evangeliums, das Verständnis, was ist die gute Nachricht, wird definiert über das Alte Testament, über die Propheten, über das Gesetz, über die Schrift. Schaut mal, wie Markus das macht. Kapitel 1, Vers 2. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, Vers 2, das ist, wie in den Propheten Jesaja geschrieben ist. Da bekommen wir jetzt den Hinweis, den Link, die Verlinkung, sagen, so, wollt ihr wissen, was das Evangelium ist? Was müssen wir glauben? Nicht, dass der Kaiser uns rettet. Was ist der Inhalt des Glaubens? Was ist die gute Nachricht? Und Markus führt uns sofort ins Alte Testament. Ich finde das sehr erstaunlich, oder? Denn er schreibt an Heiden, wo man denkt, vielleicht an Juden, ist ja klar, die kennen sich doch in der Bibel aus, die haben doch das Alte Testament. Aber er führt sie sofort und direkt in die Schrift, wenn das ist das Erste. Und warum? Weil da wird die gute Nachricht bestimmt, da wird die gute Nachricht definiert. Wohin führt Markus uns? An welchem Teil der Schrift will er uns das Evangelium entfalten? Jesaja. Geht mit mir ins Buch Jesaja. So, wenn Markus uns sagt, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, dann gehen wir ins Propheten Jesaja. Das ist das Erste, wir wollen da gehorsam sein. Und er verweist uns, ich lese es nur kurz vor, und da heißt es, siehe, ich sende einen Boten von deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Wisst ihr, wo das steht? Jesaja 40. Schlag mal mit Jesaja 40 auf. Wir wollen von jetzt an vom Alten Testament versuchen, das Evangelium zu definieren. Versuchen zu verstehen, was ist die gute Nachricht, was ist das Evangelium. Denn das macht Markus. Er führt uns sofort ins Alte Testament und sagt, ich erkläre euch gleich, was das wahre Evangelium ist. Jesaja Kapitel 40. Jesaja ist wahrscheinlich mit einer der beliebtesten Propheten, oder? Einer der beliebtesten Propheten. Und damals, wie heute, das heißt in der Auslegungsgeschichte, ein bisschen bei den Lesern, wenn man sagt, nenne einen Propheten, das Erste, in den Sinn kommt, ist natürlich Jesaja. Nicht ohne Grund. Man sagt auch, dass das Jesaja somit das erste Evangelium geschrieben hat. Mein Lehrer, als ich an der Bibelschule war, sagte zu mir, also wir saßen im Unterricht und er sprach, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, und sagte, okay, wir wollen über die Evangelien nachdenken. Also Jesaja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. So fing er an. So, das erste Evangelium, das geschrieben worden ist, so zusammengestellt, sagt er, ist nicht eben in Matthäus, nicht in Markus, nicht in Lukas, nicht in Johannes, nicht der Römerbrief. Das erste gebündelte, und nicht das erste, sondern wir finden das Evangelium verkündigt und geschrieben schon im Alten Testament. Und das ist Jesaja. Allein der Aufbau, allein die Größe. Jesaja ist Bibel in klein, können wir so sagen. Wie viele Kapitel hat Jesaja? 66. Selbst wir wissen, dass die Kapiteleinteilung später stattfand. Trotzdem ist inhaltlich, gibt es zwei Hälften im Jesaja. Und zwar wird das geteilt inhaltlich, nämlich bei Kapitel 40. Die ersten 39 Kapitel zeigen uns die Verlorenheit der Menschheit, zeigen uns die Verlorenheit des Volkes Gottes, zeigen uns die Unfähigkeit, Gott zu erkennen, zeigen uns die Unfähigkeit, sich selbst zu verändern, gut zu sein, gut zu leben, egal was Gott tut, wie viel er sie auch züchtigt, das Volk lernt nichts. Das ist Jesaja Kapitel 1, so beginnt das. Jesaja Kapitel 1 sagt, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Mein Volk kennt mich nicht. Ein Rind kennt die Krippe seines Herrn, ein Rind, ein Esel, sie kennen mich, sie wissen, Tiere wissen, wer ich bin. Mein Volk hat keine Ahnung, wer ich bin. Und darum entfernt er sich von Gott, keine Gottesfurcht. Und Gott sagt, und ich habe sie geschlagen und geschlagen, das ist Kapitel 1, wer es nachlesen möchte. Geschlagen und geschlagen, da gibt es keine einzige Stelle, die heil ist, keine einzige Stelle, die verheilt ist, diesen Wunden durch und durch. Es gibt keinen Platz, wo ich sagen könnte, da könnte ich nur mal draufschlagen. Kein Platz. Und trotzdem hat das nichts gebracht. Die Zucht hat keine Veränderung der Menschen gebracht, hat keine Veränderung des Volkes gebracht. Ich konnte dreinschlagen, wie ich will. Sie würden nicht zu mir umkehren. Haben es nicht getan. Jesaja 1 bis 39 beschreibt das. Im Prinzip ist es die Vorbereitung für das, was ab Jesaja 40 ist. Wie viele Bücher hat das Alte Testament? 39. Jesaja 1 bis 39 beschreibt die Verlorenheit und die Notwendigkeit eines Erlösers. Die Notwendigkeit von etwas, was geschehen muss, damit das mehr als nur ein Schlag und Züchtigung, sondern damit das Herz, damit der ganze Mensch neu wird, dass das ganze Volk neu wird. Denn das alte Volk hat versagt, der alte König hat versagt, der alte Gottesknecht hat versagt, nämlich Israel. Die alte Stadt hat versagt, der alte Tempel hat versagt, alles hat versagt. Und ab Kapitel 40 beginnt die gute Nachricht. Im Jesaja Kapitel 4, das heißt, Kapitel 40 bis 66, wie viele Kapitel sind das? 27, richtig? Richtig, Timmy? Ja. 39, 27 gibt 66. 39 Bücher des Alten Testaments, 27 Bücher des Neuen Testaments, gibt 66. Deswegen sage ich, sie sei ja Bibeln klein. Und dass es nicht nur konstruiert jetzt und so hineingelegt ist, möchte ich euch von Inhalt zeigen. Schaut mal, wie Jesaja 40 beginnt. Wie beginnt sozusagen das Neue Testament im Alten Testament? Wie beginnt das Neue Testament im Buch Jesaja? Wie beginnt das? Schaut mal Kapitel 40, Vers 1. Denn das ist das, worauf Markus anspielt. Das ist, was Markus zitiert in Markus 1, Vers 2. Und tröstet mein Volk. Spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn Doppeltes empfangen für all seine Sünden. Es hat von dem Herrn Doppeltes empfangen für all seine Sünden. Die Zeit ist vorbei, wo Gott die Schuld abrechnet, wo Gott schlägt und reinschlägt für die Schuld. Die haben bezahlt dafür. Tröstet man. Es beginnt mit einer guten Nachricht. Es beginnt mit einer guten Botschaft. Trost kommt. Nicht Gericht, Trost kommt. Wir lesen weiter, Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Kommt euch das bekannt vor? Das ist, was Markus zitiert. Er sagt, tröstet mein Volk, wie? Es wird eine Stimme kommen, sie wird das ausrufen, sie wird das verkündigen. Und wenn die Stimme kommt in der Wüste, wenn eine Stimme in der Wüste erschallt, dann wisst, dass die Zeit des Trostes jetzt da ist. Dass die Zeit der guten Nachricht jetzt anbricht. Dass das anfängt, das, was vorher verheißen worden ist. Dass jetzt, als die Zeit erfüllt war, jetzt beginnt es in diesem Sinne. Nicht, als ob es vorher nicht da war, es wurde verkündigt, aber dann beginnt es. Wenn die Stimme in der Wüste ruft, dann kommt Trost. Vers 4, schaut mal, was ist der Trost? Oder Vers 3, muss ich noch weiterlesen. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Ebnet in der Wüste eine Straße. Für wen, liebe Geschwister? Für unseren Gott. Wer hat die Straße geebnet? Wir wissen, das ist Johannes der Täufer, zu dem kommen wir noch. Aber für wen hat er die Straße geebnet? Für? Hier steht aber für Gott. Wer ist Jesus? Gott. Er ist Gottes Sohn. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zu Ebene werden und das Hügelige zu Talebene. Nun, ihr wisst ganz genau, dass Johannes der Täufer kein Bauarbeiter war, richtig? kein Straßenarbeiter. Er hat keinen Bagger gehabt, keine Schaufel, ist nicht hingegangen und hat angefangen, die Berge abzutragen. So, da müssen wir die Sprache lernen und lernen, diese Bilder zu deuten. Verstehen, was bedeutet, wörtlich die Bibel auszulegen. Aber das ist etwas, was wir uns anschauen werden, wenn wir beim Johannes sind. Jetzt schaut mal Vers 5, jetzt wird das Evangelium verkündigt. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Gott wird sich offenbaren. Gott wird sich zeigen. Gott wird sich zu erkennen geben. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Wer wird es sehen? Alles Fleisch, alle Menschen werden es erkennen. Und ich betone nicht auf alles Fleisch. Das heißt nicht nur ein Begrenzter, nicht nur ein Volk, sondern alle werden das sehen. Alles Fleisch wird es erkennen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht, rufe. Und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alles, all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Für wahr, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Vers 9. Auf einem hohen Berg steig hinauf, du Freudenboten Zion. Auf einen Berg hinauf steig aus. Das heißt, bleib nicht im Tal, steig hinauf, wo man dich hört und wo man dich sieht. Du Freudenboten, du Boten der guten Nachricht. Du Boten Zion, du Boten des Evangeliums, der frohen Botschaft. Zion, du sollst die gute Nachricht verkündigen. Vers weiter, erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin, Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas. Siehe da euer Gott. So beginnt das Evangelium, Gott kommt. Siehe da euer Gott. Siehe, der Herr kommt in Kraft und sein Arm übt Herrschaft über uns aus. Das heißt, die gute Nachricht, Gott wird kommen. Gott wird kommen. Und wenn einer in der Wüste sagt, jetzt kommt er, dann geschieht das, dann beginnt das, diese gute Nachricht. Das, was passiert? Dass Gott kommt und was ausübt? Herrschaft in Kraft. Wenn ich an dieser Stelle kurz schon einhaken kann. Und wenn wir das Markus-Evangelium durchlesen, weiterlesen, was wird uns permanent berichtet? Die Herrschaft und die Kraft. Wie zeigt sich die Herrschaft und die Kraft dieses Gottes? Indem er Zeichen und Wunder tut, Heilungen, über Wasser geht, Menschen Kranken gesund macht, die Dämonen gebietet und sie gehorchen ihm. Er übt Herrschaft aus. Er übt Herrschaft aus. Und dann heißt es, siehe, sein Lohn ist bei ihm. Was bedeutet das? Er wird siegen. Es wird gelingen. Er wird empfangen. Es wird fertig werden. Er wird Lohn empfangen. Er wird sein. Und jetzt schaut mal Vers 11. Es ist die Rede von der guten Nachricht. Es ist die Rede, dass Gott kommt und eine Herrschaft ausüben wird. Und das ist eine gute Nachricht. Die sollen wir verkündigen. Und jetzt schaut mal Vers 11. Und jetzt müsste es eigentlich recht klar sein, oder? Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinen Gewandhauch tragen die Säuglinge, Muttertiere. Wird er fürsorglich leiten. Wer wird er sein? Wer ist der König? Wer ist der Herrscher? Wer der gute Hirte? Der gute Hirte. Und was wird er tun? Was ist die gute Nachricht? Er wird seine Lämmer, er wird sein Volk weiden. Er wird für sie sorgen. Gute Nachricht, Gott hat euch nicht aufgegeben. Die gute Botschaft ist, er wird euch tragen, er wird euch aufnehmen, er wird euch leiten, er wird für euch sorgen. Ja, wie denn? Was bedeutet das? Was bedeutet das Bild von Hirten, Lamm, Weiden, Sorgen? Macht mit mir einen kleinen Sprung ins Kapitel 52. Ich gebe euch nur eine kleine Auswahl von der Definition der guten Nachricht in Jesaja. Weil da könnten wir jetzt bleiben und merken, dass es eigentlich schon alles längst verkündigt worden ist. Schaut mal Kapitel 52, ich lese ab Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der die frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstädte Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseren Gottes. Weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hast soll ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist Gott Israels. Das ist eine weitere Definition des Evangeliums im Buch Jesaja. Hier finden wir diesen Begriff und der wird gefüllt, nämlich gute Botschaft, gute Nachricht. In Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich, wie toll, wie herrlich, wie schön sind die Füße dessen, der gute Botschaft verkündigt. Das heißt, wie schön sind die Füße der Prediger. Haben sie halt besonders schöne Pediküre gemacht. Haben sie Füße gewaschen, die Nägel geschnitten. Das ist damit nicht gemeint, oder? So. Der Jesaja freut sich nicht über die schönen Füße, er freut sich über die, die bereit sind zu gehen und diese gute Nachricht zu verkündigen. Das ist die Freude. Und er freut sich und sagt, das ist schön, dass jemand bereit ist, die gute Nachricht zu verkündigen. Und jetzt erzählt er und sagt, was ist die gute Nachricht? Schaut mit mir das ganz kurz an. Was ist denn die gute Nachricht? Das heißt, die gute Nachricht hat was mit Frieden zu tun. Der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der die gute Botschaft bringt. Das ist die Botschaft des Friedens. Gott hat Frieden gemacht. Darf ich an dieser Stelle euch kurz was vorlesen? Epheserbrief Kapitel 2. Ich kehre sofort zurück zu Jesaja 52. Ich lese es euch vor. Epheser Kapitel 2, Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die einst fern war, durch das Blut Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus uns beiden eins gemacht und die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote und Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Mensch zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Das ist die gute Nachricht, das ist Frieden. Schön sind sie, tolle Prediger sind sie, die was tun. Die Jesus Christus verkündigen, als der Frieden bringt, die eine gute Nachricht zu sagen haben. Er ist unser Friede, er hat uns versöhnt. Nicht nur untereinander, sondern zuerst mit Gott. Die gute Nachricht, Gott ist in Jesus Christus nicht mehr unser Feind. In Jesus Christus ist Gott nicht mehr gegen uns, sondern für uns. Nicht nur für uns, er ist bei uns. Und nicht nur bei uns, er ist in uns. Was für eine gute Nachricht. Gott ist bei uns. Für und in uns. Das ist Evangelium. Nicht gegen uns. Er schlägt nicht mehr rein. Er bestraft nicht. Sondern ist gnädig. Es gibt Frieden. Er bringt Frieden. Dann heißt es, dein Gott herrscht als König. Die gute Nachricht ist, Gott herrscht als König. Das Evangelium handelt also um was? Um Frieden. Mein Friedensreich. Das Evangelium handelt um was? Um die Herrschaft Gottes, um das Reich Gottes. Und durch wen wird die Herrschaft ausgeführt? Durch den König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Jesaja 52, Vers 9. denn in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion kommt. Sie begegnet den Herrn, den Jahwe, den Allmächtigen, in Augen, im Angesicht, von Angesicht zu Angesicht. Wie geht das denn? In Jesus Christus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wunderbar, oder? Und jetzt, was ist so eine gute Botschaft? Frieden wird gebracht, der König wird herrschen, er wird regieren, Gott wird kommen. Ja, wie wird das geschehen? Schaut mal ab Kapitel 52, ab Vers 13. Und das lese ich jetzt, das ist der berühmteste Abschnitt in Jesaja. Und jetzt lese ich euch das Evangelium vor, was Markus sagt, das schon längst verkündigt worden war. Schaut mal, ich lese euch vor, ab Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sie viele über dich entsetzt haben, so entsetzt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Menschen, Mannes, und seine Gestalt mehr als eines Menschenkinder. Ebenso wird er vielen Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was ihnen nicht gehört haben, werden sie wahrnehmen. Es wird verkündigt werden. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb, vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dem dürren Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hat er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der mit Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, der vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir hatten ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehung willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugt sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm vor seinen Scherern, er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu schlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zu Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihn Anteil geben an den Großen und an den Gewaltigen wird er Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechen zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist Evangelium. Absolut klar, oder? Jesus kommt, um für seine Schafe zu sterben. Er hat gesagt, er wird sie nehmen, er wird sie schützen, tragen, er wird sie leiten. Jesus wird ein Schaf, ein Lamm für seine Schafe und stirbt an ihrer Stelle, damit sie nicht mehr bestraft werden, damit sie nicht mehr geschlagen werden, damit sie nicht mehr ins Gericht kommen, damit sie nicht mehr verurteilt werden, damit sie nicht in die Verbannung verschickt werden. damit sie gerettet werden, damit sie Frieden mit Gott haben. Das ist die gute Nachricht, das ist die gute Botschaft. Ist sie neu? Hat Markus sie erfunden? Hat Paulus sie erfunden? Ist es eine Botschaft, die erst im Neuen Testament entdeckt worden war? Die ist schon lange verkündigt worden, wie? Ihnen durch Jesaja im Alten Testament. Das ist eine gute Nachricht. Nichts Neues. Nichts Neues. Ein Gedanke noch und dann bin ich fertig. Wer ist er? Wer ist dieser Gottesknecht? Wer ist der? Ich möchte euch zwei Stellen nur vorlesen und das reicht. Und ich mache das jetzt deswegen, weil ich will euch zeigen, dass Markus sehr wohl eine Weihnachtsgeschichte hat. Dass Markus sehr wohl all das kennt. Denn er führt uns hier in Jesaja und sagt, okay, liest mal das nach. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss es sehr kompakt halten, aber liest mal Jesaja. Und dann wisst ihr, was das Evangelium ist und wer dieser Jesus Christus ist. Ich lese Jesaja 7. Wer ist der? Wer ist der, der das Lamm geworden ist? Wer ist er? Vers 13, Kapitel 7. Hört doch, Haus David, ist es dafür zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch mein Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen nennen Immanuel. Das übersetzt ist Gott mit uns. Geht mal in Jesaja 9 mit mir. Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Die gute Nachricht, freue dich Zion, freue dich Jerusalem, freue dich Welt. Dein König kommt. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut an der Ernte, wie man jauchzt bei dem Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, der Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du. Du wie an dem Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt im Brand, wird ein frasses Feuer. Das heißt, jedes Gericht und alles wird weggenommen. Und jetzt, wie? Denn ein Kind ist uns geboren. Und jetzt ein Sohn uns gegeben. Das Kind dieser Jungfrau ist nicht weniger als der Sohn Gottes. Und wer ist er? Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt ihn seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron und über sein Königreich es zu festigen und zu stützen, das Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn wird es tun. Das ist das Evangelium. Nach Jesaja, in kurzer Weise. Markus sagt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie es Jesaja verkündigt hat. Es ist nichts Neues. Es ist verkündigt, es ist verheißen, es ist vorbereitet, es ist erklärt, deutlich gemacht. Warum? Damit, als die Zeit erfüllt war, der Sohn Gottes auf diese Welt kommt, dass es allen Fleisch klar sein sollte, wer jetzt da ist, wer jetzt da ist. Damit es deutlich ist, wenn Jesus etwas sagt, wenn Jesus etwas tut, damit man sagt, wow, das muss ja der Sohn Gottes sein. Denn all das wurde ja über ihn gesagt, dass er das tun wird, dass er das sagen wird, dass er das machen wird. Er ist der gute Hirte. Er ist der König. Er ist der Sohn Gottes. Das Evangelium, der Inhalt des Evangeliums ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist unser König, er ist unser Retter. Er bringt den Frieden, er bringt Heil, er bringt Freude, er bringt Trost, er bringt Rettung. Er befreit uns vom Gericht. Versöhnt uns mit Gott. Eine gute Nachricht? Eine gute Nachricht. Ich freue mich über jeden, der gerade grinst. Ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich sage mal, ein glückseliges Lächeln. Nächsten Predigt, wenn ich wieder dran bin, wollen wir uns dann nicht nur die Prophetie anschauen, sondern uns den Propheten anschauen und uns fragen, warum sein Kleidungsstil so wichtig ist. Ich möchte beten.